Beim letzten Mal haben wir zwei Kapitel geschafft. Wesentlich mehr als beim Buch Nehemia. Beim letzten Mal haben wir einiges gesehen schon, was passiert ist. Und wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, es wirkt so, als wäre Gott gar nicht involviert. Das hat auch zu tun mit dem Namen Esther. Esther zwar eigentlich im persischen Stern, aber tatsächlich vom Hebräischen her bedeutet es, ich verberge mich oder ich bin verborgen. Weil Gott an ganz vielen Stellen im Verborgenen wirkt. Esther ist ein Bild für den Heiligen Geist, der eben im Verborgenen herrscht, der nicht von sich redet. Das habe ich tatsächlich beim letzten Mal nicht erwähnt. Jesus sagt vom Heiligen Geist eben, dass der Heilige Geist nicht von sich selber reden wird, sondern das, was Jesus gesagt hat, das wird er weitergeben. Was er für den Vater tun sieht, das wird er weitergeben. Esther gibt nichts von sich weiter. Tatsächlich ordnet sie sich unter, und zwar Mordechai, ihrem Cousin, der sie als Stiefvater aufgenommen hat, und Mordechai ist ein Bild für Jesus selber. Das Leben, das hinabgestiegen ist. Und beim letzten Mal hatten wir gesehen, Vashti, die Königin, die sich nicht unterordnen wollte unter ihren Mann, ist des Amtes enthoben worden. Esther, die, also Hadassah, dann als Esther, die sich ihrem Cousin, ihrem Ziehvater untergeordnet hat, ist nun am Ende erhoben worden. Mordechai, der sich den ganzen Gefügen unterordnet, dass Achashverosch oder Xerxes, der König ist. Der hat sich dem weiter geunterordnet, dass er gesagt hat, nein, es soll kein anderer König werden und hat geholfen dabei, dass Bigthan und Teresch verurteilt wurden. Und jetzt wirkt es erst einmal so, als würde ihm das zum Verhängnis. Also ganz oft, man tut das Richtige und was bringt es einem eigentlich? Genau so ist es jetzt an dieser Stelle. Also, wir sind heute in Esther Kapitel 3. Nach diesen Geschichten. Welche Geschichten? Nämlich, dass Mordechai Bigthan und Teresch verpfiffen hat, quasi durch Esther. Und dass Bigthan und Teresch nun an den Galgen gekommen sind und es in die Chronik des Königs von Persien aufgeschrieben wurde. Also, nach diesen Geschichten erhob der König Achasveros den Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Es gibt etwas ganz Wichtiges hier. Also zum Ersten kommt hier der Name Haman zum ersten Mal vor. Wenn am Purimfest das Buch Esther natürlich vorgelesen wird in den Synagogen, dann haben alle Kinder große Rasseln dabei. Und immer wenn der Name Haman erwähnt wird, dann wird gerasselt, was das Zeug hält. Warum? Weil Haman eben versucht hat, das Volk auszulöschen, aber im Endeffekt wird er ausgelöscht, sodass man seinen Namen nicht mal hören darf. Wenigstens beim Purimfest. So. Woher kommt er? Er ist der Sohn des Hammedatas, ein Agagiter. Letztes Mal hatten wir Mordechai. Weiß jemand noch, aus welcher Familie Mordechai kommt? Aus der Familie des Königs Saul. Agag ist der König gewesen von einem ganz bestimmten Reich, nämlich von Amalek. Und in 1. Samuel 15 sollte Saul die Amalekiter auslöschen. Er hatte aber eher Angst davor, dass er dem Volk nicht gefallen könnte. Resultat war in dem Fall dann, dass er des Königstums enthoben wurde. Das hatten wir beim letzten Mal auch angedeutet. Und er ließ den König Agag am Leben. Den König Agag, den hat Samuel dann im Endeffekt niedergemetzelt. Es scheint allerdings so, dass Agag irgendwo auf dem Weg sich noch ein hübsches Mädel geangelt hat. Alternativ ist einer seiner Söhne entflohen. Jedenfalls, es ist ein Nachkomme Agags, der jetzt hier auf den Plan tritt. Das ist schon ganz interessant. Es tritt dieser alte Konflikt zwischen Saul und Agag wieder auf den Plan. Aber diesmal etliche Generationen später. Habe jetzt nicht nachgerechnet, wie viele es sein könnten. Also man sagt ja eigentlich, eine Generation ist 30 Jahre, aber in der Bibel ist manchmal eine Generation auch 40 Jahre oder sogar 100 Jahre, also von dem her lassen wir das. Etliche Generationen auf alle Fälle später treffen sich die Nachkommen wieder, nämlich Mordechai und Haman. Aber jetzt gerade noch nicht, aber gleich erst. Haman wird gesetzt über alle anderen Fürsten des Königs. Warum? Steht da nicht. Aber der König scheint ihm so sehr zu vertrauen, dass er sagt, du bist nun der wichtigste Mann hier. Haman ist ein Bild für das Fleisch mal wieder. Denn Amalek ist ein Bild für das Fleisch in der Bibel. Für das Fleisch, das mich immer attackiert, da wo ich am schwächsten bin. Da kommt Amalek nämlich mit also das erste Mal so richtig erwähnt vor in 2. Mose 17, was ihnen dann zum Verhängnis wird in 1. Samuel 15. So. Haman, der hier erstmal noch als Bild für das Fleisch eingesetzt wird. Ich dachte, der König sei ein Bild für Gott. Ja, ist er. Aber nicht unbedingt immer nur in dem Sinne, dass Gott ihn überbietet, sondern manchmal eben auch als Gegensatz. Und wiederum andererseits, Gott setzt alle Obrigkeit ein. Das ist nochmal wieder das ganz Krasse. Die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Ganz gleich, ob sie mir passt oder nicht. Und ganz gleich sogar, ob ich sage, dieser Mensch ist gläubig und hat mit Gott etwas am Hut oder eben nicht. Und jetzt wird dieser Haman erhöht. Über alle. Und jetzt kommt dieser Konflikt. Muss man sich nicht der Oberobrigkeit unterordnen? Das hatten wir doch beim letzten Mal. Also, jetzt geht's weiter in Vers 2. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Ganz krass. Alle Großen des Königs, also alle ohne Ausnahme, fallen nieder und beugen ihr Knie. Bis auf einen. Und das ist ausgerechnet eben Mordechai. Einmal nochmal zum Verstehen, Mordechai ein Bild für Jesus, der eben nicht niederfällt. Der nicht in die Knie geht, obwohl er vor einer größeren Macht steht. Also vor dem, was nach außen hin eine größere Macht ist. Als Jesus vor Pilatus war, hat Jesus nicht reagiert. Und Pilatus fragt ihn irgendwann, das könnt ihr in Johannes 18 nachlesen, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich zu entlassen? Und Jesus sagt zu ihm ganz trocken, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben herab gegeben wäre. Also allein schon deswegen liebe ich diese Szene bei Johannes. Und dann kommt es eben später noch mehr, dass wenn Pilatus kapiert, mit wem er es da eigentlich zu tun hat, ah, oh, das gibt so einen richtig schönen angenehmen Schauer über den Rücken, wenn das passiert. Was macht Mordechai hier? Er ist nicht duckmäuserisch. Er ordnet sich nicht unter. Moment mal, sollen wir uns nicht alle Obrigkeit unterordnen? Ja. Aber es hat hier einen Grund. Das kommt jetzt in Vers 4. Und als sie das täglich zu ihm Vers 3, pardon. Da sprachen die Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai, warum übertrittst du des Königs Gebot? Und jetzt kommt noch Vers 4 dazu. Und als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, sagten sie es Haman, damit sie sähen, ob solch ein Tun Mordechais bestehen würde, denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Also Mordechai begründet seinen Ungehorsam damit, dass er zum Volk Gottes gehört. Ich darf meinen Ungehorsam damit begründen, dass ich zum Volk Gottes gehöre. Allerdings nur dann, wenn der Befehl Gottes ein anderer ist. Die Obrigkeit damals zu Jesu Zeiten war der Hohe Rat, also religiöse Hoheit. Nachdem Jesus gekreuzigt war und wieder auferstanden ist, 50 Tage gedauert hat, Pfingsten kam und die Apostel haben das Evangelium verkündet und sind mehrfach vor den Hohen Rat zitiert worden. Und dann, als sie tatsächlich sogar eingesperrt waren und ein Engel sie freigelassen hat und sie wieder im Tempel alles verkündet haben, wurden sie wieder vor den Hohen Rat zitiert, und dann haben wir euch nicht ernsthaft geboten, dass ihr diesen Namen nicht verkünden sollt. Und Petrus sagt, ich könnte mir das manchmal sogar denken, er sagt es knochentrocken. Also gar nicht mal unbedingt mit dem erhobenen Zeigefinger und dramatischer Stimme, sondern einfach nur ganz trocken. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Oder noch ein alttestamentliches Beispiel mit König Nebukadnezar, der ja diese riesen Statue von sich hat aufbauen lassen, und Schadrach, Meschach und Abednego, die ihr Knie auch nicht beugen. Tatsächlich da, ähnliche Situation, sie sollten sich dem König doch unterordnen und machen das nicht. Und der König wettert dagegen und sagt dann sogar noch, wer ist der Gott, der euch aus meiner Macht befreien könnte? Und dann sagen die drei einfach nur, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Und wir haben den Text übersetzt, als ich ein bisschen Aramäisch gemacht habe. Ich fand ihn noch dreister tatsächlich im Aramäischen selbst. Wie sie den König einfach nur ansprechen. König, das ist überhaupt nicht nötig. Wir brauchen dir dafür nicht antworten. Was für eine Dreistigkeit. Also, ne? Einmal nochmal den Kontrast. Beim letzten Mal. Unterordnung. Ganz gleich was. Eigentlich. Denn dann gibt es die Erhöhung. Und hier auf einmal ordnet sich Mordechai nicht unter. Und er sagt, ganz dreist, einfach nur aus dem Grund, ich bin Jude. Ich gehöre zum Volk Gottes. Ich verbeug mich nicht vor diesen Menschen. Vers 5. Und als Haman sah, dass Mordechai nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, wurde er voll Grimm. Auf einmal, wenn die ganze Sache nicht funktioniert, wie sie sollte, für Haman, weil sich ein einziger nicht beugt, weil ein einziger nicht spurt, da wird er sauer. Und da will er gegen angehen. Und wie will er dagegen angehen? Das kommt ihm gleich noch. Das kommt gleich noch. Nämlich, Vers 6, aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordechai die Hand legen sollte. Denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei, sondern er trachtete danach, das Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen Königreich des Achasverosch waren, zu vertilgen. So. Denkt nochmal, woher kommt Haman? Es ist ein Agagiter. Agag von den Amalekitern, uralte Feindschaft. Nach dem Durchzug durchs Schilfmeer, 2. Mose 17, aus der Geschichte, wo wir übrigens den Erlösernamen Gottes her haben, Yahweh Nissi, oder der Herr ist mein Heerbanner. Dann kommen wir zu Saul, der die Amalekiter nicht ausgerottet hat. Und jetzt hier, diese uralte Feindschaft, Erbfeindschaft, nicht die deutsch-französische, sondern die israelisch-amalekitische. Eine Erbfeindheit. Und jetzt hört Haman, von welchem Volk der andere ist. Und in ihm kommt all das hoch, was er als Kind erzählt bekommen hat und was er sonst doch so erzählt bekommen hat und überhaupt und sowieso. Und es kommt der Hass in ihm hoch, den der Teufel hat auf das Volk Gottes. Und er sagt sich, jetzt habe ich die Möglichkeit, den Samen Abrahams komplett auszutilgen. Und diese Möglichkeit hatte Haman tatsächlich. Denn das ist der einzige Punkt in der Weltgeschichte, in der alle Nachkommen Jakobs tatsächlich innerhalb dieses Gebiets gewohnt haben. Innerhalb eines Herrschaftsgebiets. Natürlich, manche hätten sich vielleicht sagen können, ich ziehe dann noch um, schnell über die Landesgrenzen. Aber ansonsten tatsächlich ganz gleich, wo damals auf dem Globus Juden gewohnt haben, sie waren in dieser Gegend. Sie waren im Persischen Reich, innerhalb dieser 127 Länder. Die Endlösung der Judenfrage ist also ein paar Jahrzehnte früher beschlossen worden als in den 1940ern. Bisschen früher als bei der Wannsee-Konferenz. Ganz klein bisschen. So. Bloß, wenn es Haman geglückt wäre, also wenn Hitler alle in Deutschland umgebracht hätte oder alle im von Deutschland kontrollierten Raum, wären immer noch welche übrig geblieben. In England. In Amerika. Und wo sonst noch. Aber hier ist tatsächlich alles dort. Und was hätte der Teufel damit in dem Fall sogar noch bewirkt? Er hätte bewirkt, dass Jesus nicht geboren hätte werden können. Weil Gott sich ja schon festgelegt hat, nicht nur es ist der Same der Frau, 1. Mose 3, dann auf alle Fälle ein Nachkomme, ein Nachkomme Noahs und vor allem dann auch Sems, nicht nur ein Nachkomme Abrahams, dann Isaaks und dann Jakobs, was sich ja schon mal auf das Volk festgelegt hat, obendrein auch noch ein Nachkomme Davids. Und er sagt sich, ich gehe das Risiko nicht ein. Jetzt kommen sie alle weg. Denn wenn Israel zu dem Zeitpunkt ausgelöscht worden wäre, dann hätten wir Jesus heute nicht mehr. Oder dann hätten wir Jesus heute gar nicht. Das nimmt sich Haman hier vor. Total teuflisch getrieben. Von allen möglichen Sachen getrieben. Also für Haman eigentlich eher dieser Konflikt zwischen Israel und Amalek. Für den Teufel, der im Hintergrund von Haman steht, ist es der Konflikt zwischen ihm und der Frau. Zwischen seinem Samen und ihrem Samen. Und das hat der Teufel an diversen Stellen nochmal versucht. Er hat es ja dann bei Mose versucht und dann später mit Herodes auch noch bei Jesus. Dass dann doch nochmal wieder versucht wurde, komm, einmal alle drüber und dann passt schon. Jetzt kommt Vers 7. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, kennt ihr aber noch den Monat Nisan irgendwo her? Genau, das ist der Monat, in dem das Passafest gefeiert wird. Also, ganz krass. Erster Monat, so. Also, aber jetzt wird das Nette noch, warum das jetzt nochmal ganz gut ist. Im 12. Jahr des Königs Achasverus wurde das Pur, das ist das Los, geworfen vor Haman. Von einem Tage zum anderen und von Monat zu Monat. Und das Los fiel auf den 13. Tag im 12. Monat, das ist der Monat Adar. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Oder auch, Gott hat den Zufall in der Hand. In den Sprüchen heißt es in Kapitel 6, 16, der Mensch wirft das Los, aber es fällt wie der Herr. Gott ist der Herr des Zufalls, denn irgendjemand muss es ja zufallen lassen. Und das Schöne ist, also Haman bedient sich hier eines Rituals, wo er auch sagt, das haben jetzt die Götter in der Hand. Aber im Endeffekt ist es doch Gott, der da im Hintergrund steht. Es gibt Leute, die Petrus total kritisieren, weil er das Los wirft, um den Nachfolger des Judas zu kriegen. Zum einen sagen sie, es wird ja nie wieder weiter in der Bibel das Los erwähnt, sondern dann wird es anders gemacht. Die Kritik kann ich nicht tragen, weil man eindeutig merkt, dass der Heilige Geist Petrus zu dem Zeitpunkt schon leitet, wenn man genau hinguckt. Und zum anderen bedient er sich ja der Bibel, weil er dann sagt, ja, nee, der Herr wirft das los. Passt, so machen wir's. Und Gott hätte ganz eindeutig zeigen können, ich will keinen von den beiden, die ihr ausgewählt habt. Manche sagen nämlich dann, naja, Petrus sagt ja, welchen von, oder die Apostel beten ja, welchen von diesen beiden willst du? Dass Gott dann festgelegt war. Gott hätte in dem Fall immer noch sagen können, nein. Und jetzt hier, wir sind im ersten Monat, im Nisan, also dem Monat des Passafests. Und von dort geht er durch. Also es muss eine ziemliche Zeit gedauert haben. 360 Tage im Jahr. Keine Ahnung, an welchem Tag im Nisan er das gemacht hat. Aber er wirft das los, wirft das los, wirft das los. Und am Ende kommt er auf den 13. Tag im 12. Monat. Also den 13.12. Also nicht den 13. Dezember, sondern den 13. Adar. Das ist im Februar, März. Aber einmal fast ein ganzes Jahr nach hinten. Das Einzige, was jetzt noch witziger gewesen wäre, wenn da jetzt stünde, am 2. Nissan wirft er das los und Gott, also das Los fällt auf den 1. Nissan. Dass Haman gewusst hätte, okay, ich habe jetzt genau ein Jahr Zeit. Na super. So. Und Haman sprach zum König Ahasverus: Es gibt ein Volk, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königreichs. Und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker. Und sie tun nicht nach des Gesetz, nach des Königs Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Lies beide, die anderen Vers auch noch, aber dann gehe ich auf beide einzeln ein. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. So will ich 10.000 Zentner Silber darwägen in die Hand der Amtsleute, damit man es bringe in die Schatzkammer des Königs. Was macht Haman? Er kommt an beim König und eigentlich erzählt er hier die Wahrheit. Aber er unterschlägt diverse Dinge. Also er sagt, es gibt ein Volk, richtig. Zerstreut, richtig. Und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königreichs. Auch richtig. Denn Israel war trotzdem immer noch abgesondert von allen anderen. Und dann sagt er, ihr Gesetz ist anders als das aller Völker. Und sie. So, also bis dahin ist es alles richtig. Warum? Weil er sagt, Israel hat ein anderes Gesetz. Die haben das Gesetz des Mose. Ist anders als das Gesetz der Meder und Perser. Und auch wir als Gemeinde Gottes haben ein anderes Gesetz. Wir haben das Gesetz Christi. Das Gesetz Christi übrigens, dass die Tora, also das Gesetz des Mose, bei weitem übertrifft. Wir haben das eine, die haben das andere. Wir folgen nicht dem Gesetz der Welt. Die Welt, die immer nur auf den Stärkeren sieht. Gut, können wir eigentlich sagen, haben wir auch, weil wir auf Jesus blicken, der ist der Stärkere. Aber wir gehen nach dem Gesetz der Liebe, und zwar der Liebe Gottes. Die Liebe, die sich hingibt für den anderen, die sich komplett aufgibt. Die Liebe, die sich unterordnen kann. Und das passiert, und das stimmt tatsächlich. Israel hat ein anderes Gesetz als die Perser. Allerdings, jetzt kommt die Lüge. Sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Das stimmt nicht. Die sind tatsächlich gesetzestreu. Ein Christ hat zwar das Gesetz Gottes, aber er lebt trotzdem in dieser Welt und ist den Gesetzen dieser Welt untergeordnet, des Landes jeweils, in dem er wohnt. Und da darf der Christ dann auch sagen, mir gefällt dieses Land, mir gefällt dieses Land nicht, ich ziehe in ein anderes Land, oder mir gefällt dieses Land gut, ich finde das am besten hier, deswegen bleibe ich auch hier. Das Einzige, was nur der Christ nicht darf, ist, das Gesetz des Landes über Gottes Gesetz zu stellen. Und da kommt man dann in bestimmte Schwierigkeiten. Wenn jetzt zum Beispiel seitens der Regierung veranlasst wird, dass man keinen Gottesdienst mehr feiern darf. Oder dass die sagen, ja, ihr dürft euch nur noch unter bestimmten Voraussetzungen treffen. Was machen wir dann? Spielen wir mit und sagen dann, ja, großer Meister, ist in Ordnung. Oder sagen wir, nee, wir haben Gottes Gebot, nämlich, dass wir uns treffen sollen, dass wir die Versammlungen nicht verlassen sollen. Selbst wenn der Staat sagt, es gibt keine Versammlung mehr, dann verlassen wir ja plötzlich die Versammlung. Und dann zu sagen, nee, wir versammeln uns trotzdem. Dann gibt es plötzlich die Staatsgewalt dagegen, die vielleicht sogar noch gute Gründe hat mit allen möglichen. Aber genau, an dem Punkt tun wir auf einmal doch nicht nach des Königs Gesetzen. Kleiner Unterschied aber, wir sind eigentlich gesetzestreu, bloß nicht da, wo es Gottes Willen widerspricht. Denn, nochmal von Petrus, man nennt das übrigens die Clausula Petri, man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Und dann, genau, es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Ja, das stimmt tatsächlich. Also wenn sich jemand nicht an die Gesetze des Landes hält, weg. Kann man nicht gewähren lassen. Sonst passiert sowas, wie man bei Vashti gesagt hat. Und dann dieses gefällt dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. Ja klar, Majestätsbeleidigung, das passt, das ist gut, wenn das gemacht wird. Wo kämen wir denn sonst dahin? Und wenn das alles passiert, dann kriegt der König sogar noch einen Anreiz, er kriegt 10.000 Zentner Silber. Ich habe jetzt keine Ahnung gerade, wie viel ein Zentner ist. In dem damaligen Kontext. Also 10.000 Talente. Ich meine, ein Talent sind 30 Kilogramm. Also Zentner ist ja bei uns 50 Kilogramm, aber 30 Kilogramm. Ja, ist schon einiges. 10.000 davon. Je nachdem, wie der Preis von Silber gerade ist. Jupp, einiges. Und wie hätte Haman das eingetrieben? Wahrscheinlich von dem Reichtum der Juden. Das haben die Nazis auch gemacht. Dadurch wurde ziemlich viel vom Krieg finanziert. Allein schon von den Goldzähnen der Juden. Vers 10. Da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Auf einmal wird hier dem Feind des Volkes Gottes die totale Autorität gegeben. Der Ring spricht von Autorität. Übrigens ganz interessant, dann mal den verlorenen Sohn zu lesen mit diesem Ganzen. Beim verlorenen Sohn, der Ring spricht auch vom ewigen Leben, aber auch eben von Autorität. Der König gibt das, was er an Autorität hat, dem Chaman. Dem, der es eigentlich nicht haben sollte. Und dann wird er extra nochmal beschrieben, der Sohn Hammedatas, dem Agagiter, also dem aus Amalek, dem Feind der Juden. Wie kann Gott sowas zulassen? Könnte man sich fragen. Warum wird das gemacht? Als Gericht? Keine Ahnung, steht da nicht, wie sich Israel verhalten hat. Als Prüfung? Keine Ahnung, steht da nicht. Aber Gott lässt es zu. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir gegeben, dazu das Volk, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Also, der König will gar nicht unbedingt das Geld, das war jetzt für Haman gewissermaßen Glück. Der will nur, dass seine Ehre hergestellt ist. Und sagt: Tu mit denen, was dir gefällt. Ist mir egal, wenn sie sich nicht an meine Gebote halten. Guckt euch nur an, was mit Vashti passiert ist. Geht so nicht. Vers 12, da rief man die Schreiber des Königs am 13. Tage des ersten Monats. Ganz krass. Wisst ihr, was der 13. Tag des ersten Monats ist? Es ist ein Tag vor dem Passafest. Das ist, wenn man jetzt in die Karwoche geht, der Mittwoch. Am Mittwoch ist alles Mögliche passiert. Da hat Jesus unter an. Nee, Moment, nee, das war der Dienstag. Am Mittwoch hat Jesus den Auftrag gegeben, dass das Passafest vorbereitet werden soll. Also, das kann man schon mal einiges. Also, von Markus wissen wir das alles. Guck mal, alles, was parallel steht zu Markus 14, den ersten Versen. Bis es dann der Tag des Passafestes ist. So. An dem Tag, einen Tag, bevor die Juden das Passafest feiern. Die werden also am nächsten Tag zwar kein Passahlamm schlachten, aber sie werden trotzdem dessen gedenken, was Gott für sie in Ägypten getan hat. Hasadam schlachten darf er nämlich nur am Tempel. Moment mal, Entschuldigung, zu dem Zeitpunkt konnten sie das schon. Es waren also schon zu dem Zeitpunkt ganz viele in Israel, in Jerusalem und haben das Passahlamm geschlachtet am nächsten Tag. Es waren gar nicht unbedingt alle da, wenigstens Mordechai nicht unbedingt, ja, vielleicht schon, aber Esther ja nicht. Und sie sind dort. Und während sie ihre Freiheit feiern und das feiern, was wir heute mit dem Abendmahl haben, währenddessen wird ihr Unheil beschlossen. Sogar noch vorher. Also, da rief man die Schreiber des Königs am 13. Tage des ersten Monats und es wurde geschrieben, wie Haman befahl, an die Fürsten des Königs und an die Statthalter hin und her in den Ländern und an die Obersten eines jeden Volks in den Ländern hin und her. In der Schrift eines jeden Volks, in seiner Sprache, im Namen des Königs Achasveros und mit des Königs Ring besiegelt. Das bedeutet, wenn es mit dem Ring versiegelt ist, es darf nicht mehr geändert werden. Das Gesetz der Meder und Perser. Das ist nun das Gesetz. Vers 13 und die Schreiben wurden gesandt durch die Läufer in alle Länder des Königs, dass man vertilgen, töten und umbringen sollte, alle Juden. Jung und alt, Kinder und Frauen, auf einen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und ihr Hab und Gut plündern. Allein schon dadurch konnten, also durch das Letzte, konnte man die Leute noch mehr motivieren. Guck mal, die haben einiges an Geld. Das dürft ihr kriegen. Völlig legal. Ihr müsst sie umbringen, dann dürft ihr alles haben, was ihr wollt. Rottet sie total aus. Puh. Und hier, Vers 14, eine Abschrift dieses Schreibens sollte als Gesetz erlassen werden in allen Ländern, um allen Völkern zu eröffnen, dass sie sich auf diesen Tag bereithalten sollten. Besonders krass wird es gewesen sein für diejenigen, die das auf Hebräisch geschrieben haben. Und die Läufer gingen eilends aus nach des Königs Wort und in der Festung Susa wurde das Gesetz angeschlagen. Und der König und Haman saßen und tranken. Aber die Stadt Susa war bestürzt. Also, der König und Haman, denen geht's gut. Der König weiß, meine Ehre wird wiederhergestellt. Haman weiß, ich räche jetzt mein ganzes Volk. Dafür, dass die uns wo ausrotten sollten, rotte ich sie jetzt ganz aus. Aber die Stadt Susa ist bestürzt. Das ist auch nochmal interessant. Einfach dieser Unterschied. Das Volk findet es tatsächlich eigentlich nicht gut. Gerade in Susa. Aber der König und Haman, die kümmert das nicht. Jetzt kommen wir in Kapitel 4, das mache ich auf alle Fälle. Mal gucken, wie gut wir durchkommen. Als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und legte den Sack an und tat Asche aufs Haupt und ging hinaus mitten in die Stadt und schrie laut klagend. Also, Kleider zerreißen ist ein Zeichen der Trauer. Sack anlegen, Sackkleidung ist auch Trauerkleidung und Asche aufs Haupt heißt auch Trauern. Auch eine Bußhaltung. Und er schreit und klagt laut. Die ganze Stadt klagt, auch Mordechai. Oder Mordechai klagt, dadurch auch die ganze Stadt. Warum? Weil dieses Gesetz vom König beschlossen ist. Er weiß, wir sind am Ende. Zumindest nach allem, was menschlich ist. Und in dem Augenblick sieht es zumindest so aus, als hätte er auch überhaupt keine Hoffnung auf irgendeine Änderung. Sieht danach aus, ja, nee, geht nicht. Passt nicht. Wir kommen nicht raus. Wir sind verloren. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand in das Tor des Königs eintreten, der einen Sack anhatte. Hatten wir ein bisschen bei Nehemia. Man durfte ja nicht traurig sein vor dem König. Und deswegen, klar, Trauersack ist Trauerkleidung. Also darf man nicht rein. Und in allen Ländern, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden. Und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Also das ganze Volk, wobei es steht viele, aber ne, trotzdem, das ganze Volk sagt sich, wir sind verloren. Sie trauern. Sie merken, Wir sind von Gott verlassen, zumindest nach allem, was au nach außen hin aussieht. Da kamen die Dienerinnen Esthers und ihre Kämmerer und erzählten ihr davon. Da erschrak die Königin sehr und sie sandte Kleider, dass Mordechai sie anzöge und den Sack ablegte, aber er nahm sie nicht an. Ist es die Frage, will Esther einfach bloß nicht, dass sie trauriger ist und deswegen sagt sie Mordechai, dass er das Zeug anziehen soll? Oder liegt es ihr an was anderem? Das wird nicht ganz klar daraus. Aber auf alle Fälle schickt sie ihre Dienerin und sagt, komm, sei doch wieder fröhlich, aber es geht nicht. Da rief Esther Hattach, einen von des Königs Kämmerern, der ihr diente, und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das sei und warum er so tue. Da ging Hattach raus zu Mordechai auf dem Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war, auch die Summe des Silbers, das Haman Edrim versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer darzuwägen, wenn die Juden vertilgt würden. Und gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit er es Esther zeige und ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. So, jetzt holt sie sich das Ganze, also jetzt holt sie sich plötzlich Schwierigkeiten ins Haus. Natürlich, sie wusste wahrscheinlich nichts davon. Und jetzt holt sie sich erstmal das Ganze und kriegt plötzlich mit, oh, jetzt muss ich was tun. Und vielleicht wisst ihr noch, da gibt es ein Problem, dazu kommen wir jetzt. Das ist das Schöne, es wird alles wirklich nochmal wiederholt, wirklich aufge... Also, man merkt schon irgendwie, dieses Buch ist für Kinder geschrieben. Es wird immer wieder wiederholt, damit den Kindern nochmal klar wird, weil diese Geschichte wichtig ist für die Kinder. Dass die Kinder dadurch lernen, was Gott alles für das Volk getan hat. So. Und als Hattach hineinkam und Esther die Worte sagte, sprach Esther zu Hattach und gebot Mordechai zu sagen, es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Ländern des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss, es sei denn, der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun 30 Tage nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Also aus irgendeinem Grund gab es gerade eine Entfremdung zwischen Esther und dem König. Da hat sie einfach nicht gerufen. Keine Ahnung, welche Gründe es hat, das steht da ja auch nicht. Aber sie sagt nochmal ganz klar, ich darf nicht zum König. Warum? Weil er mich nicht gerufen hat. So ist das Gesetz. Und Esther ist dem Gesetz untergeordnet. Zumindest so weit, wie es geht. Sie ordnet sich dem unter, weil sie sagt, ich sterbe sonst. Bei ihr wäre, also, wenn sie sich dieser Sache widersetzt, wäre es für sie noch schlimmer als für Vashti. Vashti ist einfach bloß vom Königshof verstoßen worden, sie ist nicht mehr die Königin. Und der König darf sie auch nicht mehr rufen. Also es gibt für sie keine Gemeinschaft mehr, aber für Esther ist es tatsächlich noch schlimmer, weil sie wird sterben, wenn sie sich diesem Gesetz widersetzt. Also, einmal, es steht richtig viel auf dem Spiel. Vers 12, und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Keine Ahnung, ob das bei Esther mitgespielt hat, dass sie sich gesagt hat, ja, ich bin ja sicher. Und vielleicht hätte sie sich dann auch gesagt, ich guck mal, dass ich Mordechai noch mal mit aufnehme und vielleicht noch ein paar andere Juden. Mordechai sagt ihr ganz klar, du hast keine Chance, also du hast keine größere Chance als irgendjemand anders, denn das ist etwas, was eine biblische Wahrheit ist, was Jesus zwar erst eigentlich später sagt, aber was trotzdem wahr ist, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Irgendwann kommt es doch heraus, dass Esther Jüdin ist. Und sei es nur, dass sie an dem Tag, am 13. Tag des 12. Monats, dass sie dann in Trauer ist, weil sie weiß, dass ihr Volk erlegt wird, und irgendjemand findet es raus und sagt sich, wunderbar, ich darf die Königin umbringen. Und der König könnte nichts dagegen tun, weil es so im Gesetz geschrieben wäre. Also, Mordechai sagt dir, du entkommst nicht. Und dann Vers 14, und wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Rettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen, du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Ganz wichtige Sachen jetzt mit einmal. Also, wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, es gibt eine Zeit, den Mund zu halten, was Esther ja gemacht hat, und es gibt eine Zeit zu reden. Prediger 3, alles hat seine Zeit. Alles. Ganz gleich, worum es geht. Und jetzt ist hier aber, eben wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, das heißt, jetzt sagt Mordechai Esther, du darfst jetzt nicht schweigen. Sollte sie das aber machen, jetzt kommt diese schöne Formulierung, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Von einem anderen Ort her. Also von irgendwoher. Gott wird hier nicht erwähnt. Also es wird so formuliert, als käme aus irgendeinem Grund von woanders her eine Hilfe. Wird extra so formuliert, weil Gott eben im Verborgenen regiert. Natürlich ist Mordechai klar an diesem Punkt. Es wird von Gott eine Hilfe kommen. Aber es wird extra so formuliert, damit uns nochmal klar wird, die Hilfe scheint aus dem Nichts zu kommen. Dass wir dann aber doch merken können, Gott ist dahinter. Und dann nochmal das ganz Krasse, du aber in deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Also, wenn ihr nicht aufsteht für Gottes Sache. Wenn eben zum Beispiel die Regierung sagt, keine Gottesdienste mehr. Und ihr sagt, gut, dann treffen wir uns nicht mehr. Geht runter mit der Gemeinde. Wenn ihr aber sagt, machen wir doch. Dann wird es zwar eine Verfolgung geben, aber die Gemeinde bleibt bestehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Das ist ein wunderbarer Satz. Also ich höre ganz, ganz oft diesen Vers im Englischen. For such a time as this. Kommt genau von da. Gott setzt uns zu bestimmten Zeiten an bestimmte Orte. Du bist für einen bestimmten Punkt, also für einen bestimmten Punkt der Zeit, zu einem bestimmten Grund an einem bestimmten Ort. Und wer weiß, ob jetzt nicht gerade in dieser schweren Zeit, ob du nicht genau da bist. Mancher sagt dann vielleicht, aber ich liege doch im Bett und ich kann nichts anderes machen. Du bist genau in diesem Ort. Zu einem bestimmten Grund. Ja, Moment mal, was denn das? Ja, gerade wenn du im Bett liegst und denkst, du kannst nichts anderes mehr, du kannst beten. Und du kannst Gott gemäß seinem Wort befehlen, dass er nun handeln muss. Dass er sich einsetzt für anderes. Dass er dabei hilft, sein Evangelium zu verkünden. Also keiner von uns hat eine Ausrede. Selbst wenn er nur im Bett liegt. Vers 15. Esther ließ Mordechai antworten. Geh hin und versammle alle Juden in Susa. Versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich. Dass ihr nicht esst und nicht trinkt, 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Also, die Worte schlagen bei Esther ein. Und sie weiß, ich bin nicht so wichtig wie meines Vaters Haus. Das ist eigentlich das, womit er sie richtig kriegt. Weil Vater und Mutter ehren, zieht sich bis dahin. Und Esther weiß, ich mache das nicht einfach für mich selbst, sondern um meinen Vater zu ehren. Damit das Haus meines Vaters nicht umkommt. Das Haus ihres Vaters ist dann nicht nur Abichail, sondern es ist auch ihr Großvater, der also auch dann der Großvater von Mordechai ist. Es ist das Haus von Kisch. Also, Es ist das Haus von Benjamin, es ist das Haus von, also eigentlich tatsächlich könnte man sagen, ganz Abraham, aber wobei, also das geht dann wieder nicht, weil, genau, sonst, wenn Israel ganz ausgelöscht würde, weil er dann nicht aufgestanden wäre, könnte ja Hilfe von irgendwo anders herkommen. Genau. Aber auf alle Fälle, sie ehrt ihren Vater. Und dann sagt sie, die Leute sollen fasten. Fasten haben wir bei Esra gehabt und bei Nehemia an ganz wichtigen Stellen. Bei Esra, als es darum ging, wir brauchen den Schutz jetzt vor den Feinden, wenn wir durch die Wüste ziehen. Weil ich dem König gesagt habe, wir brauchen keinen Schutz, die Hand Gottes ist über uns. Bei Nehemia war das Fasten, bevor er zum König ging. Beziehungsweise bevor er das Anliegen vorgebracht hat, was dann ja noch mal ein paar Monate gedauert hat. Und hier ist jetzt 3 Tage Fasten. Und zwar nicht nur Esther, sondern alle. Alle möglichen, die es wissen. Wenigstens in Susa, also wenigstens in der Hauptstadt. Fastet für mich. Das Interessante ist, hier steht auch nichts vom Gebet. Das ist auch nicht nur Gott und sein Name kommen in diesem Buch nicht richtig vor, auch das Gebet kommt nicht wirklich vor. Angedeutet durch das Fasten, weil wer fastet, der betet auch. Sonst ist es Diät. Aber es wird nicht erwähnt. Und jetzt hier noch eine Art von Fasten, nämlich 3 Tage und 3 Tage und Nächte nicht essen und trinken. Ihr wisst, kann eigentlich 2 Tage maxi also 2 Tage plus ein bisschen ohne Trinken aushalten. Dann gerade noch in den Temperaturen. Puh. Aber das machen sie. Fasten bedeutet, sich zu demütigen und zu sagen, ich verlasse mich nicht auf das, was mein Körper braucht. Auf keine Fleischeslust, also alles, was mein Fleisch will. Sie könnten sogar sagen, auch den Schlaf nicht. Also genau, man kann Schlaf fasten, man kann Essen fasten, man kann jeden Tag trinken fasten. Das muss man eben im richtigen Rahmen halten. Weil ich sage, ich verlasse mich darauf, dass nicht die Nährstoffe wichtig für mich sind, sondern Gott. Ich lege den Fokus nicht mehr auf mein Fleisch, sondern auf den Geist. Und das macht Mordechai draußen und Esther drinnen. Mordechai als Bild für Jesus mit den Leuten um ihn herum und Esther als Bild für den Heiligen Geist drinnen. Also draußen und nach drinnen. Beide beten. Mordechai als Bild für Jesus, der uns vertritt vor Gott. Esther als Bild für den Heiligen Geist, der uns auch vertritt vor Gott. Und in der Mitte, wir wissen, dass allen denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Oder zum Besten dienen. Je nachdem, wie man es übersetzt. Und dann tatsächlich ganz krass, sie sagt, ich gehe zum König nach diesen 3 Tagen, ganz gleich, was passiert. Und dann entgegen dem Gesetz, ich weiß, dass ich das Gesetz dann mitbreche. Aber in diesem Fall gilt, dass ich mich nicht unterordne. Beziehungsweise ich ordne mich nicht dem König unter und seinem Gesetz, weil das dem Wort Gottes widerspricht. Unterordnung, ja, 100%. Aber ich kann mich nur da den Menschen unterordnen, wo sie Gott entsprechen. Das sagt sie. Und dann sagt sie, komme ich um, so komme ich um. Könnten auch bei uns sagen, weil mit umkommen ist bei uns nicht unbedingt so krass. Verliere ich meinen Job, verliere ich meinen Job. Geht die Ehe deswegen in die Brüche, dann geht die Ehe deswegen in die Brüche. Fast noch schlimmer. Also nicht fast, es ist noch schlimmer. Aber man sagt, ich halte mich an das Wort Gottes und dem ordne ich mich unter. Sage ich dem anderen in Liebe die Wahrheit, sage, man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Ich kann das Evangelium nicht verleugnen. Und dann der letzte Vers für heute. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Mordechai geht hin. Gehen wir auch hin. Tun das, was der Heilige Geist uns sagt. Ordnen wir uns seinem Wort unter. Lese ich in der Bibel und sag, dieses Wort gilt nun mir. Es springt mich so an. Und dann mache ich das. Oder sage ich, nee, das muss schon irgendwie anders funktionieren. Vielleicht bin ich auch einfach nicht verzweifelt genug. Mordechai konnte tatsächlich den Leuten sagen, Leute, ihr wisst, wie unsere Lage ist. Fastet, Klammer auf und betet. Esther, unsere Königin, zum König gehen kann. Unser Leben steht auf dem Spiel. Und Esther konnte auch ihren Dienerinnen sagen, unser Leben steht auf dem Spiel. Denn die Dienerinnen hätten sich, wenn die Königin ermordet worden wäre, dann wäre es auch um sie nicht gut gewesen. So. Das ist jetzt noch die Frage. Wie verzweifelt sind wir? Das ist quasi jetzt die Aufgabe, zu gucken, was gilt für mich an dem Punkt. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du uns hilfst. Wir danken dir dafür, dass du uns durch dein Wort zeigst, was du bei uns tun willst. Und wir danken dir, dass du uns die Geschichte von Esther gegeben hast. Mit der Unterordnung auf der einen Seite, aber nicht unbedingt mit der Unterordnung zu allen Zwecken. Danke, dass wir dir dienen dürfen, dass wir dir gehorchen dürfen und dass wir wissen, dass du uns zu deinem guten Ziel bringst. Amen.